Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dann wäre das ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe.
Ja, wir erleben jetzt im März 2026 Geschichte und in wenigen Jahren wird man auf diese Zeit zurückblicken und das genau so einordnen.
Wenn wir, meine Damen und Herren, den Kampf um unsere Demokratie gewinnen wollen, dann müssen wir die Herzen wieder zurückgewinnen.
Wir werden unsere Kultur nicht Nationalisten und identitären Ideologen überlassen.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Herzlich willkommen bei 2,1 Millionen. Wir sind der Politik-Podcast für Sachsen-Anhalt. Heute mit einem wirklich besonderen Gast. Robin Alexander ist bei uns, einer der bestvernetzten, bekanntesten Journalisten in Deutschland. Herr Alexander, vielen Dank, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben Sie gefragt, ob Sie in unseren Podcast kommen wollen und Sie haben auch sofort zugesagt. Warum eigentlich? Was reizt Sie an Sachsen-Anhalt?
Sachsen-Anhalt habe ich eine familiäre Connection, nämlich die Frau, mit der ich verheiratet bin, hat in Halle gelebt. Jetzt schon lange nicht mehr, aber sie hat eine Kindheit in Silberhöhe und Heide-Nord. Und was ich sofort erwähne, sie war mal stellvertretende DDR-Meisterin im Handball als Torfrau für BSG Halloren Halle. Und gerade als ich hier bei Ihnen auf den Parkplatz gefahren wurde, habe ich gegenüber das Halloren-Gebäude fotografiert und werde es ihr gleich schicken, noch bevor ich nach Hause komme.
Sie waren also schon ein, zwei Mal in Halle.
Ich war sogar schon, glaube ich, 3, 4 oder 12, 13 Mal in Halle, weil ich habe ja in Leipzig studiert und damals kannte man auch immer ein paar Leute in Halle und so.
Wir sitzen jetzt hier im Podcaststudio der Mitteldeutschen Zeitung, quasi um die Ecke, haben Sie gerade schon selbst angesprochen, in Leipzig haben Sie selbst studiert. Durch Ihre Lesetouren, durch Ihren Beruf, kennen Sie sich eigentlich in allen Gegenden Deutschlands irgendwie ganz gut aus. Woran denken Sie denn als erstes, wenn Sie Sachsen-Anhalt hören? Mal abgesehen davon, dass Ihre Frau aus Halle kommt.
Naja, und meine Schwiegereltern wohnen auch hier, die wohnen in Dessau. Also ich habe echt viel Sachsen-Anhalt in meinem Leben. Von der Identität fand ich es immer interessant, weil, wie gesagt, ich habe ja in Leipzig studiert und ich komme aus dem Ruhrgebiet. Und das Ruhrgebiet hatte eine etwas vielschichtigere Identität. Und als ich in den 90ern nach Leipzig kam, waren alle so, ach, wir sind Sachsen. Also Sachsen war damals noch viel wichtiger als Ossi zum Beispiel. So eine ganz, ganz starke, historisch aufgeladene Identität. Und das war bei Sachsen-Anhalt immer anders. Also etwas schwierigere Geschichte, vielschichtigere Geschichte. Man kann aber auch sagen, eine interessantere Identität.
Sie könnten das ja an Ihrer Frau jetzt nachzeichnen, ob das tatsächlich sich auch irgendwie persönlich niederschlägt. Ist das so?
Nee, meine Frau ist in Sachsen geboren, hat dann lange in Stralsund gelebt und dann über 10 Jahre hier in Halle. Und ja, die kann so, wenn die möchte, kann die richtig hart Sächsisch sprechen, kann aber auch sofort umstellen.
Sogenanntes Bindestrich-Bundesland Sachsen-Anhalt, kommen wir nachher nochmal konkreter drauf.
Nee, aber ich komme aus Nordrhein-Westfalen, da haben sie auch einen Bindestrich und früher sagte man immer, das ist unmöglich, das wird zerfallen, das sind so unterschiedliche Mentalitäten, die lustigen Rheinländer und die dickköpfigen Westfalen und dazwischen die halbpolnischen Ruhrgebietler, ist auch irgendwie zusammengewachsen.
Was mir auffällt, Sie denken bei Sachsen-Anhalt nicht sofort an die AfD.
Nein, warum sollte ich das tun?
Red mal nachher nochmal drüber, warum es vielleicht andere Leute gibt, bei denen das so ist. Nicht mal 3 Monate lang haben wir noch bis zur Landtagswahl. Wir nehmen heute auf am 13. Juni, das ist wichtig. Es ist früher Nachmittag und es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, mittlerweile guckt ganz Deutschland nach Sachsen-Anhalt, weil hier im September eine Landtagswahl stattfindet. Was macht diese Wahl aus Ihrer Sicht so besonders?
Das ist die erste Wahl, wo die AfD die Chance hat, den Ministerpräsidenten zu stellen. Und deshalb glaube ich, bin mir auch gar nicht sicher, ob das alle, die in Sachsen-Anhalt wohnen, schon verstanden haben. Da wird nicht nur ganz Deutschland drauf gucken, da wird die ganze Welt drauf gucken. Also sollte das so sein, dass die AfD hier gewinnt, dann haben sie eine Schlagzeile in der New York Times und sie werden in Moskau im Radio laufen und sonst wo, ja. Also das ist etwas, das erste Mal seit 1945 eine rechtspopulistische, in Teilen rechtsextreme Partei an der Regierung, das wird eine Nachricht, die sich lange mit dem Namen Sachsen-Anhalt verbinden würde, wenn es passiert.
Das ist also der Unterschied zu vor 2 Jahren, als es ja auch große, wichtige Ostwahlen gab, Sachsen, Thüringen, Brandenburg. Das ist jetzt der qualitative Unterschied.
Ja, ich erinnere mich noch an zum Beispiel jetzt, wo Sie es ansprechen, Sachsen. Und Michael Kretschmer hat ja schon 2-mal sozusagen dann Rennen gedreht. Ich glaube, das Neue ist jetzt, dass die AfD so einen deutlichen Vorsprung hat. Ja, früher hatte man immer den Eindruck, es ist ein umkämpftes Rennen. Jetzt Wir haben schon öfter diesen Aufholeffekt der AfD-Gegenkandidaten erlebt. Und jetzt ist aber die Frage, passiert der nochmal oder nicht?
Wie wichtig wird denn diese Landtagswahl im politischen Berlin eingeschätzt? Sie sind da super vernetzt, sind in Talkshows, Sie kennen Politiker, Kollegen. Wie wichtig wird das eingeschätzt?
Naja, einerseits ist, wie Ihr Podcast schon sagt, Sachsen-Anhalt 2,1 Millionen. Da gibt es noch volksreichere Gegenden in Deutschland.
Ihr Heimatbundesland hat ungefähr 10-mal so viele
Einwohner. Ja, selbst wo ich jetzt wohne, Berlin, ist ein bisschen größer. Aber das ist schon eine epochale Sache, weil Deutschland ist ja föderal und in Deutschland regieren die Ebenen aufeinander bezogen. Also der Bundesrat ist ein völlig unterschätztes Gremium dafür, was in Deutschland wirklich funktioniert und was nicht funktioniert. Ja? Da arbeiten die Ministerpräsidenten auch zusammen, völlig egal, welcher Parteifarbe sie angehören. Und wenn es tatsächlich so käme, dass in Sachsen-Anhalt ein Vertreter der AfD einzieht und vielleicht ein paar Wochen später, vielleicht sogar als Reaktion, eine Vertreterin der Linken, dann hätten wir eine ganz neue Situation im Bundesrat, in dem Gremium, wo man eigentlich immer darauf angewiesen war, dass alle zusammenarbeiten.
Wir werden nachher nochmal genauer auf die Protagonisten gucken, auf die es dann ankommt. Wir alle kennen die Umfragen und alle, die jetzt zuhören, die holen wir jetzt nochmal ab mit den konkreten Zahlen. Also die AfD steht in Umfragen bei gut 40%, CDU klar abgeschlagen bei ungefähr 25, 26. Die SPD nur im einstelligen Bereich, regiert gerade mit in Sachsen-Anhalt. Und viele Parteien wie FDP und Grüne müssen zittern, überhaupt reinzukommen. Was ist da jetzt Ihre Einschätzung? Wie stark beeinflusst die aktuelle Bundespolitik die Stimmung in Sachsen-Anhalt?
Also wie die Stimmung in Sachsen-Anhalt ist, das können Sie besser bewerten als ich. Aber wenn ich jetzt über Sachsen-Anhalt hinausgehe, ist es natürlich so, dass die Stimmung am Boden ist. Ja, das hat damit zu tun, dass wir im fünften Jahr der Stagnation sind. Das heißt, die Wirtschaft wächst nicht mehr. Das hat damit zu tun, dass es schlechte Nachrichten sind. Es gibt einen Krieg in Europa und es gibt sozusagen eine frustrierende Gesamtlage. Ja? Und es gibt mittlerweile ein Milieu, das übergegangen ist von Merkel muss weg, Ampel muss weg zu Friedrich Merz muss weg. Also die sozusagen gar keinen Regierenden mehr auch nur Kredit geben. Weil früher hätte man immer gesagt, so ja, die erste Zeit von einem Kanzler guckt man sich es erstmal an. Das ist nicht mehr so. Und dass Friedrich Merz sicherlich auch mit schweren Fehlern zu so einer Popularitätskrise beigetragen hat, das ist auch so. Aber wir sind da wirklich auf ja, im Neuland.
In Ihrem Podcast Machtwechsel haben Sie in den vergangenen Monaten über Landtagswahlen auch in anderen Gegenden gesprochen. Sie analysieren das immer relativ tief. Wie ist dort die Stimmung, die Besonderheiten der Bundesländer? Sachsen-Anhalt hat seine Besonderheiten. Ist es trotzdem so, dass diese Landtagswahl möglicherweise eher in Berlin als in Magdeburg entschieden wird?
Nein, das glaube ich nicht. Die Landtagswahl wird hier von, auch nicht in Magdeburg, sondern in jedem Ort, überall. Das ist, am Ende entscheiden die Bürger. Und ich würde da auch das nicht zu früh als gewiss einstufen, ne? Weil wir haben über viele Jahre diesen Effekt gehabt. Eine Menge Leute interessieren sich ja jetzt nicht so kleinteilig für Politik wie wir beide. Ja? So, und diese Leute merken dann, zwei Wochen vor der Wahl, vielleicht durch die letzte Umfrage, in meinem Bundesland führt die AfD. Und dann sagen die, das will ich aber nicht. Ich habe ein anderes Bild von meinem Bundesland, so sehe ich das nicht. Und dann versammeln die sich hinter dem Mitbewerber der AfD. Völlig egal, wer das ist. Das kann dazu führen, dass in Brandenburg ein Sozialdemokrat wie Herr Woidke gewinnt. Das hat dazu geführt früher, dass in Thüringen ein Kandidat der Linkspartei, Bodo Ramelow, gewinnt. Oder in Sachsen Michael Kretschmer. Also Leute haben in Sachsen Kretschmer gewählt, die vielleicht eigentlich Dresdner Grüne sind. Ja? Weil die einfach das gesagt haben, nicht die AfD. Diesen Trend haben wir immer in Ostdeutschland beobachtet. Wir sehen ihn mittlerweile in Westdeutschland. Zum Beispiel neulich gab es Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen, wo die AfD es geschafft hat, in breiter Fläche in die Stichwahlen zu kommen. Ja, also da gewinnt nicht der, der vorne liegt, sondern man muss über 50% haben. Es gibt eine Stichwahl mit nur noch zwei Bewerbern. Hat die AfD in breiter Front es in die Stichwahlen geschafft, aber keine einzige gewonnen. Die haben jede Stichwahl verloren. Weil nämlich, wenn es SPD gegen AfD war, haben auch die CDU-Leute plötzlich SPD gewählt und umgekehrt. Ja? Und jetzt ist die Frage für Sachsen-Anhalt, ist dieser Trend, dass die Leute im Zweifelsfall sagen, egal wer, aber nicht die AfD, ist der hier noch intakt oder wird der zum ersten Mal gebrochen?
Mir stellt sich die Frage, wenn ich auf Wahlen in den vergangenen Jahren gucke, ob es diesen Effekt noch geben kann. Letztes Jahr, Anfang 2025, hat die AfD in Sachsen-Anhalt 37% geholt in Sachsen-Anhalt. Kommunalwahlen waren, glaube ich, 2024 in Sachsen-Anhalt, AfD auf breiter Front gewonnen. Kann es denn bei Landtagswahlen, möglicherweise, weil es eine besondere Wahl ist, trotzdem noch diesen Effekt geben, dass Leute am Ende zurückschrecken und sagen, ach nee, lieber doch nicht?
Ja, 37% sind keine Mehrheit. Das ist, aber ich postuliere gar, also ich beschreibe nur rückblickend diesen Trend. Und der war total stabil. Ja, auch Manuela Schwesig hat so schon mal in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Der ist auch nicht unproblematisch, weil der bedeutet nämlich, dass ein Amtsinhaber einbetoniert ist, auch wenn er vielleicht gar nicht so toll regiert hat. Also der ist demokratietheoretisch gar nicht nur zu loben. Aber dieses Phänomen, am Ende gibt es diesen Last-Minute-Swing weg von der AfD, weil Leute, die sich nicht super viel für Politik interessieren, doch keinen Bock haben, in ihrem Bundesland von der AfD regiert zu werden. Das ist ein Trend, den wir letzten 6-7 Jahre beobachtet haben, den wir jetzt auch stark in NRW gesehen haben, obwohl er sonst ein Osttrend war. Und jetzt, das ist die offene Frage. Ich meine, erzählen Sie es mir. Sie sind hier vor Ort. Sie sind der Regionaljournalist. Wie ticken Ihre Leute? Sind die noch so drauf oder nicht mehr?
Das werden wir sehen. Die Umfragen, die schwanken oder haben in den vergangenen Monaten stark geschwankt, vergangenen Jahren stark geschwankt. Oft war es auch nicht zutreffend, was kurz vor Wahlen dann an Umfrageergebnissen kam. Wir wollen mal ein bisschen weiter eintauchen, was die AfD in Sachsen-Anhalt besonders macht. Es ist ein Landesverband, der seit 2023 vom Verfassungsschutz hier zumindest als gesichert rechtsextrem eingestuft ist. Und die Partei hat ihren Slogan für die Wahlkampagne jetzt vorgestellt. Alles ist möglich. Klingt ein bisschen wie Toyota früher. Nichts ist unmöglich, aber alles ist möglich. Ich übersetze es mal für die Hörer, die nicht dabei waren. Das heißt im Grunde, die AfD sagt, wir können hier absolute Mehrheit holen, in anderen Bundesländern auch noch Landtagswahlen gewinnen und dann 2029 eventuell bei der Bundestagswahl gewinnen. Wieso ist die AfD gerade in Sachsen-Anhalt so stark aus Ihrer Sicht?
Auch da würde ich gerne Ihre Meinung hören, aber ich kann Ihnen spiegeln, was man sozusagen aus der Berliner Sicht analysiert. Und da war hochinteressant, dass früher, ganz am Anfang, als die AfD aufkam, galt das immer so als ein Phänomen weggelaufene CDU-Wähler. Ja, also die Merkel-CDU war nicht konservativ genug und die haben sich jetzt selbstständig gemacht. Und zum Beispiel der Gauland war ja auch früher in der CDU oder Erika Steinbach war die erste CDU-Bundestagsabgeordnete, die Partei verlassen hat und dann in Richtung AfD gegangen ist. Also das galt sozusagen als Phänomen rechts von der CDU und die CDU müsste das auch bearbeiten. Und dann haben Leute gesagt, guckt mal genauer hin, das stimmt gar nicht. Ne, weil zum Beispiel Sachsen-Anhalt war ja kein klassisches CDU-Land, die hat ja auch schon mal die SPD regiert. Ne? Und einer, der das gesagt hat, war Armin Laschet. Und Armin Laschet hat gesagt, schaut euch alte Karten an von der Weimarer Republik, wo in der Spätphase der Weimarer Republik die NSDAP Einbrüche hat. Das sind die Milieus, die volatil sind. Das klingt nach einer total verschrobenen These, aber es hat lange funktioniert. Weil in der Weimarer Republik sind zum Beispiel die katholischen Milieus, die damals das Zentrum gewählt haben, relativ stabil geblieben. Und auch Milieus, die vorher arbeiterschaftlich geprägt waren, da hat die NSDAP große Einbrüche gehabt. So, und das erste Land, die erste Provinz des Deutschen Reiches, wo die NSDAP regiert hat, war Thüringen. Und die NSDAP war historisch immer stark in Mitteldeutschland. Und Laschet hat das so weit gedreht, das war ja damals ein NRW-Landtagswahlkampf, dass er sogar innerhalb von NRW uns die Region gezeigt hat, wo die AfD Einbrüche hat und historisch die NSDAP hatte. Und ganz lange ist das hingekommen. So, und wenn Sie jetzt zum Beispiel ostdeutsche Gegenden angucken, nehmen Sie das Eichsfeld, eine der wenigen ostdeutschen Gegenden mit einem tief sitzenden Katholizismus, wo sich Björn Höcke die Zähne ausgebissen hat. Er hat zweimal versucht, da ein Landtagsmandat zu bekommen. Am Ende hat er den Wahlkreis gewechselt. Oder gucken Sie sich an, wo die katholischen Sorben wohnen und wie da abgestimmt wird. Ne? Also diese ganz alte Unterstrom von konfessioneller Bindung, ja, die immunisiert gegen AfD, war lange da. Jetzt, glaube ich aber, ist die Zeit, wo das vorbei ist. Wenn man sich jetzt anguckt, wie die AfD auch im Rheinland reüssiert, auch letzte bayerische Kommunalwahl angucken, auch da überraschende AfD-Erfolge. Und deshalb gab immer so den Spruch, drei Dinge immunisieren vor der AfD. Geld haben, Frau sein oder katholisch sein. Und wenn Sie eine reiche katholische Frau sind, dann wählen Sie nicht die AfD. Aber in alle drei Milieus bricht die AfD mittlerweile auch ein.
Erfahrene Podcast-Hörer merken jetzt auf, wir haben schon eine Sendung gemacht zum Frauenmangel in Sachsen-Anhalt. Wir wissen auch, dass es nur einen ganz geringen Prozentteil von Gläubigen in Sachsen-Anhalt gibt.
Und es mangelt an Frauen, an Geld und an Glauben.
Das reichste Bundesland ist es auch nicht.
Das ist eine traurige Nachricht.
Es gibt regelmäßige Studien, die auch von der Landesregierung in Auftrag gegeben werden, der sogenannte Sachsen-Anhalt-Monitor. Da werden Leute befragt, wie die Stimmung aus ihrer Sicht im Land ist, wie sie sich auch persönlich fühlen. Und da gibt es ein Ergebnis, das scheint erstmal irgendwie in sich widersprüchlich zu sein. Die Leute werden gefragt, wie geht es ihnen denn persönlich, wie ist ihre persönliche Lage? Da sagen die Leute in aller Regel gut. Und wie glauben Sie, dass die Lage im Bundesland ist? Da sagen die Leute in aller Regel schlecht. Nun wird man da verschiedene Gründe dafür finden, warum die Leute das eventuell so sehen. Über die Krisen, Corona, Krieg, andere Sachen, die vielleicht nicht ganz so gut funktionieren aus Blick der Sachsen-Anhalter, die wird man schnell finden. Aus Sicht von Parteien gefragt, was kann man denn machen, um da irgendwie die Stimmung zu beeinflussen, sodass man den Leuten dann doch eher vor Augen hält, also euch persönlich geht es doch gar nicht so schlecht.
Also ehrlich gesagt, den Kopf der Parteien müssen die sich schon selber zerbrechen, weil da, wenn ich da so Patentrezepte hätte, würde ich mir die gut bezahlen lassen. Aber es ist ein Phänomen. Ne? Also wenn wir jetzt mal überlegen, die spezifisch ostdeutsche Situation, da kommt dieser Helmut Kohl und sagt, blühende Landschaften. Und jetzt spulen wir eine Generation weiter und die sind doch da. Die sind doch da. Also wenn man Leute lange nicht hier waren, die fanden das so super aus. Leipzig sieht super aus, Halle sieht super aus, Erfurt ist ein Traum. Ja, aber bis in mecklenburgische Dörfer ist doch alles schön saniert worden. Und das heißt auch nicht so, dass hier nur gescheiterte Biografien sind. Also die Tante und Onkel meiner Frau in Riesa, die haben in einer Generation eine Arztpraxis, ein Unternehmen, ein Haus. Also die haben das geschafft, wo die Wessis drei Generationen für gebraucht haben. Ne? So. Also es ist nicht alles gut, es ist ja nie alles gut im Leben. So, und deshalb ist schon die Frage, woher kommt diese Stimmung? Das hat, glaube ich, was damit zu tun, dass wir eine überalterte Gesellschaft sind. Also, dass eine Menge Leute subjektiv das Gefühl haben, meine beste Zeit liegt hinter mir. Dann vielleicht noch das von Ihnen beschriebene Phänomen, junge Leute ziehen weg, Frauen ziehen weg. Das ist alles, was ich jetzt sage, ist jetzt nicht der Stein der Weisen. Haben auch andere Leute schon gesagt, ne? So, und da glaube ich, aber das ist auch so etwas, ist es nicht am Ende vorpolitisch? Also, kann das ein Parteiprogramm assoziieren? Am Ende sind die Leute glücklich. Haben die Leute Zukunftsvertrauen, haben die Leute Hoffnung? Da sind wir auch vielleicht wieder bei diesem Glaubensthema. Also haben die Leute noch was Höheres? Damit ist, glaube ich, Politik überfordert und Journalismus mal sowieso.
Mich interessieren noch zwei Sachen, beziehungsweise zwei Aspekte, die ich Sie gerne fragen würde. Sie haben Leipzig in den 90er Jahren erlebt. Also das war die Zeit kurz nach der Wende. Ein Systemwechsel, Leute hatten plötzlich bundesrepublikanische Freiheiten sozusagen. Sie kennen sich gleichzeitig aber auch im ganzen Bundesgebiet aus. Ist es denn so, dass es in Ostdeutschland eine bestimmte Stimmung gibt oder bestimmte Vorbehalte gibt, möglicherweise immer noch gegenüber, in Anführungszeichen, dem westdeutschen System?
Ach, da wäre ich vorsichtig. Also zum Beispiel gerade Leipzig ist, also Leipzig hat eine andere Stimmung als die Fläche in Sachsen. Und Leipzig hat interessanterweise auch immer eine andere Stimmung gehabt als Dresden. Ja, also da würde ich wirklich ein Fragezeichen machen. Und es ist auch, also früher war das Interessante, dass man diese ostdeutsche Identität, die ist ja erst später entstanden. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe in den 90ern Leute getroffen, die gesagt, ich bin Sachse. Das prägt mich, das ist meine Geschichte, das ist meine Mentalität. Ich bin viel näher als an einem Bayer, der ist auch ein Freistaat, der ist auch selbstbewusst. Was habe ich mit jemandem von der Küste zu tun? Ja? Also diese Idee, es gab ein kluges Buch, das fällt mir gerade gar nicht mehr der Autor ein, leider, das hieß, das erschien 10 Jahre nach dem Mauerfall und das hatte den Titel Die DDR, die erst jetzt entsteht. Und dass es auch eine ostdeutsche Identität in der Erinnerung gibt. Also dass sozusagen man erst im Rückblick anfängt, sich das so auszumalen. Ne? Neulich musste ich dran denken, der Höcke macht doch immer diesen Kult und Herr Siegmund, die fahren mit diesen alten DDR-Mopeds rum. Ne? Und neulich traf ich mal einen etwas älteren Ossi, der sagte, wir haben die alle 1989 weggeschmissen, die haben doch gestunken, die waren doch gar nicht gut. Da mische ich mich jetzt explizit nicht ein, ich habe dazu keine Meinung. Aber so, man konstruiert sich auch so seine Identitäten rückblickend.
Sehr interessante Beobachtung, dass das dann heute sehr gut zieht im Wahlkampf.
Ja, aber das ist ja, das ist, gibt den Historiker Eric Hobsbawm, der sprach immer von the invention of tradition. Also Traditionen werden erst rückblickend erfunden.
Aber ist es dann, also wenn Sie so eine solche Erklärungsansätze jetzt erstmal haben müssen, auch für Ostdeutschland, ostdeutsche Identität, ist es so, dass in Westdeutschland vielleicht auch Ostdeutschland nicht richtig verstanden wird?
Naja, also ehrlich gesagt, Westdeutschland und Westdeutschland sind nochmal zwei Paar Schuhe. Also ich bin ja im Ruhrgebiet aufgewachsen, ich komme aus Wanne-Eickel und da waren jetzt auch keine goldenen Gullideckel verlegt, um das nur anzudeuten. Ne? Also Massenarbeitslosigkeit, Erfahrung kannte ich aus der Straße, wo meine Eltern gewohnt haben und ich weiß das noch, wie das war. Ich will es gar nicht sagen. Also, das war nicht Oberbayern. Ja? Und das war auch nicht Wiesbaden. Also, da ist Westdeutschland schon noch sehr unterschiedlich. Und da muss man einfach sagen, was wäre denn die, also, wenn man das bundesrepublikanische System ablehnt, was wäre denn die Alternative? Also, da bin ich zum Beispiel konservativ. Ich glaube tatsächlich, die BRD hat besser funktioniert als die DDR. Ich glaube aber auch, dass die BRD besser funktioniert als das Deutsche Reich. Weil so der Hit war das vor 45 nicht. Ich stelle mich sogar auf den Standpunkt und sage, die BRD hat besser funktioniert als Weimar oder als das Kaiserreich. So, und wenn jemand sagt jetzt, ich möchte ein anderes System, dann würde ich es gerne konkret wissen. Weil es ist im 20. Jahrhundert zweimal schiefgegangen.
Wir tauchen ein in die CDU Sachsen-Anhalt. CDU hat heute, wenn wir aufnehmen, einen Parteitag in Dessau, beschließt ihr Wahlprogramm für die Landtagswahl im September. Wie sehen Sie die Rolle der CDU vor dieser Landtagswahl? Ist die CDU vielleicht A, die letzte große Volkspartei, die eine AfD-Regierung noch verhindern kann? Oder ist es vielleicht eher andersrum, dass die CDU sich irgendwann mal überlegen muss, Juniorpartner zu werden?
Nein, mit der Volkspartei, das war ja immer schon schwierig, weil diese Breite der Verankerung ja nie erreicht wurde. Also jetzt mal ein Beispiel aus der SPD, weil ich es gerade im Kopf habe. Früher hatte der SPD-Bezirk westliches Westfalen, nur dieser eine Bezirk im Westen, mehr Mitglieder als die SPD in ganz Ostdeutschland. Ja? Das kommt aber nicht daraus, dass die alle ausgetreten werden, sondern die sind gar nicht eingetreten. Also man hat sozusagen, der Osten ist ja so ein bisschen Avantgarde, also auch im Westen wächst das in dieser Fläche nicht mehr nach. Also die, ich glaube, diese klassische Volkspartei-Verankerung ist nicht mehr da. Und auch was ja immer wahnsinnig interessant war, dass die CDU Personal hervorgebracht hat, aber fast nicht nur die CDU, alle ostdeutschen Parteien, das gar nicht wirklich ihre eigene Bevölkerung abbildete. Also nehmen Sie mal Rainer Haseloff, Sie kennen den ja auch. Ein tief katholisch geprägter Mensch. Ne, wenn Sie mit dem mal so trinken, und der hat ja Sätze, das klingt wie mein Großvater, der war auch viel in der Kirche. Ne? Und eine Menge Leute hier verstehen diese Anspielungen überhaupt nicht. Ja? Oder auch Merkel war eine sehr besondere Ostdeutsche. Oder Gauck, nehmen Sie Gauck. Oder Stanislaw Tillich. Ich war mal in Sachsen in der Staatskanzlei, da hat er mit seinen engsten Mitarbeitern sorbisch geredet. Ja? Also die sozusagen die Wende bringt ein Milieu hervor, gerade von den ostdeutschen Landespolitikern, die gar nicht repräsentativ sind für die Bevölkerung, weil sie nämlich oft aus dem kirchlichen Milieu kommen, aus einem widerständigen Milieu, aus einem wissenschaftlichen Milieu. Das waren keine schlechten Leute, im Gegenteil, das waren auch richtig gute Leute, aber schon interessant, ja. So, und die Frage ist jetzt, ob das abbricht und was danach kommt. Also welche ostdeutsche Politikergeneration kommt denn jetzt?
Mal weg von dem Begriff Volkspartei. Hat die CDU in diesem Landtagswahlkampf noch die Kraft, die AfD vor der absoluten Mehrheit zu stoppen?
Das weiß ich nicht. Ich habe ja keine Glaskugel. Ich bin nicht Krake Paul, kann Sachen vorhersagen. Aber wie gesagt, es gab ja auch diesen Effekt, dass Leute CDU oder Linke oder SPD gewählt haben, um die AfD zu stoppen, unter Hintanstellung, wen sie da überhaupt wählen. Also dass Leute eben gesagt haben, ich bin gar nicht bei der CDU, aber bevor ich die AfD kriege, wähle ich nochmal die CDU. Und da wäre die Frage, ist der Effekt noch da?
Heute am 13. Juni nehmen wir auf und es gibt ein Foto, was durchs Netz geht. Das ist viral gegangen. Guido Heuer, der Fraktionschef der CDU, ist zu sehen, wie er seine Hand nimmt und auf die Schulter von Ulrich Siegmund, dem AfD-Spitzenkandidaten, legt. Freundschaftlich sieht das aus, da wird gelacht und Guido Heuer sitzt auf dem Podium mit ihm zusammen und die beiden sprechen in ein Mikrofon rein. Das sieht aus, als ob das eine Verbrüderung ist. Sie haben Guido Heuer schon gesprochen dazu, glaube ich. Was sagt er dazu?
Nee, ich habe mit seinem Umfeld gesprochen und ich kenne Leute, die ihn gesprochen haben. Also interessant ist die Genese dieses Bildes. Diese Veranstaltung hat am Donnerstagabend stattgefunden in Halberstadt bei einem Wahlforum des Verbands Liberaler Mittelstand. Und überhaupt, dass dieses stattgefunden hat, war schon ein Politikum, weil der Bundesverband von diesem liberalen Mittelstand hat gesagt, das macht ihr nicht mit der AfD. Und der Landesverband hat gesagt, das machen wir doch. So, dann hat das stattgefunden. Und wie gesagt, am Donnerstagabend. Und dabei entsteht ein Foto, das sehr vertraulich wirkt von Ulrich Siegmund und von Guido Heuer. So. Und dieses Foto erscheint zuerst am Freitagmittag auf der Internetseite der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung. Was ist die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung? Die sieht sehr alt aus, weil sie nämlich ihre Titel mit Fraktur schreibt. Aber in Wirklichkeit ist sie ganz jung. Sie ist erst wenige Monate alt, eine Gründung des Verlegers Holger Friedrich, der sich unter anderem zum Ziel setzt, die Brandmauer zur AfD niederzureißen. So. Also da gibt es, glaube ich, schon mal ein gewisses Interesse auf dieses Ereignis, wenn es denn überhaupt so stattgefunden hat, mit einem bestimmten Blick zu schauen. Und eine weitere Verbreitung erfährt dieser Text aus der Ostdeutschen Allgemeine über Julian Reichert, den Chef des Portals News, der nun auch möchte, dass die Union und die AfD zusammengehen. Und Julian Reichert stellt das auf X, wo er ganz, ganz viele Follower hat und schreibt dazu, ich zitiere, ein mutiger Moment, der das Land verändern könnte. Zitat Ende. Also aus einem Ereignis ist plötzlich eine bewusste Tat geworden. So, und wenn Sie jetzt den Heuer fragen, dann sagt er, das war gar nicht so. Ich wollte zu Siegmund rübergreifen, weil er hat Unsinn über den Haushalt erzählt und ihm das Mikrofon scherzhaft entwenden. Wenn man sich das Bild anschaut, so ganz sieht es nicht aus, aber wie auch immer. Aber dadurch, dass schon die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung das Bild mit einem Zitat von Heuer, wo er sagt, er war noch nie für die Brandmauer kombiniert, entsteht halt der Eindruck. Aber es ist etwas geschehen, was nicht geplant war und daraus wird jetzt eine politische Message gemacht.
Ein Kollege von mir war auf dem Parteitag heute bei der CDU, hat auch nachgefragt und hat auch noch weiter rumtelefoniert, hat zum Beispiel mit einer linken Landtagsabgeordneten telefoniert, die da gestern bzw. am Donnerstag dabei war. Selbst die sagt, nee, die haben sich da nicht verbrüdert, die haben sich da gegenseitig widersprochen.
Ja, sehen Sie deshalb, was wir gerade gemacht haben, war jetzt so ein bisschen so ein kleiner Ausschnitt Machtwechsel. Unser Podcast analysiert ja immer so politische Dinge. Was liegt denn auf dem Grund? Ja? Und gerade wenn man so ein Foto sieht, dann denkt man ja, ich sehe es ja mit den eigenen Augen. Ich weiß ja schon alles. Nein, weiß man nicht. Die Geschichte dahinter ist oft total faszinierend.
Die Leute, die das Foto sehen und nicht unseren Podcast im Ohr haben, was müssen die jetzt davon halten?
Naja, wenn der Eindruck entsteht, die CDU meint es mit der Brandmauer doch nicht so genau, also vielleicht wählen die doch Ulrich Siegmund, dann ist natürlich der Effekt kaputt, über den wir gerade gesprochen haben, schon mehrmals, dass sich Leute auf die Seite des aussichtsreichsten Konkurrenten der AfD schlagen, um die AfD noch auf den zweiten Platz zu drängen. So, dann ist die Frage, was machen diese Leute? Wählen die dann SPD oder wählen die Linken oder die Grünen, ja? Also für die SPD könnte das Foto eine gute Nachricht sein, weil die dann vielleicht nochmal die 1-2% kriegen, um über die Hürde zu kommen. Aber für diesen Effekt, den als Nummer 1 abzulösen, ist es natürlich tödlich. Und deshalb ist dieses Foto, ich meine, wir sind die Erwachsenen, genau deshalb ist dieses Foto so verbreitet worden, um diesen Effekt kaputt zu machen, der der AfD noch gefährlich werden kann.
Interessanter Effekt für Insider, die sich mit der Landtagswahl, mit Umfragewerten jetzt interessieren und auseinandersetzen. Es ist ja so, die SPD kurz über der 5%-Hürde, Grüne, FDP, die versuchen auch reinzukommen. Für die wäre es natürlich interessant. Also wenn die durch irgendwelche Effekte, zum Beispiel solche Fotos, den Sprung in den Landtag schaffen, dann braucht die AfD mehr Prozentpunkte, um eine absolute Mehrheit zu schaffen. Das kann viele Wellen auslösen sozusagen.
Naja, das sind technische Fragen, aber die durchaus entscheidend werden können. Also Sven Schulze hofft auf zwei Effekte. Einerseits dieses aussichtsreiche Gegner der AfD, aber natürlich auch auf eine Duellsituation. Duellsituationen sind immer gut in der Politik. Denken Sie neulich in Baden-Württemberg, Cem Özdemir gegen Manuel Hagel. Beide sind gewachsen, ja, und auf Kosten der anderen. So, wenn sich jetzt rumspräche, dass es gar nicht zu dieser Duellsituation käme, dann sagen vielleicht Leute, Moment, dann wähle ich doch die SPD. Ich finde vielleicht nicht gut, was die SPD gerade in Berlin macht. Ich kann mit Klingbeil nichts anfangen. Aber das sind ja, wenn die jetzt bei 4,9 enden, dann sind diese Stimmen ja verloren. Und jemand, der sagt, ich möchte eigentlich nicht, dass die AfD regiert, der sagt vielleicht, dann wähle ich diesmal noch die SPD, damit die über 5% kommt und dann doch noch in einer Koalition, also dann entsteht so etwas, das nennt man ein Funktionsargument. Wie Leute haben früher immer FDP deswegen gewählt, das könnte jetzt der SPD nutzen.
Wir reden jetzt an dem Tag, an dem das Foto viral gegangen ist. Die Effekte, die werden sich jetzt erst zeigen. Aber wie mächtig sind denn solche Fotos?
Nein, die Leute trauen ihrem Augenschein. Ja, das ist ja auch ein gesunder Reflex. Was ich selber gesehen habe, weiß ich, dass es stimmt. Wir leben aber in einer Welt, wo solche Effekte erzielt werden. Die Leute sagen, also schauen Sie, da ist ein Foto, da ist eine Veranstaltung, die reden eine Stunde oder anderthalb Stunden. Ne? Da kann ich 1000 Fotos machen und ich kann das raussuchen, wo sie sich böse angucken und ich kann das raussuchen, wo sie sich freundlich angucken. Ja, das ist die Entscheidung des Fotografen. Und es wird ja noch krasser. Wir kommen in eine Zeit, wo bald die künstliche Intelligenz alle Fotos herstellen kann in jeder Qualität. Also der eigentliche alte Reflex, trau deinen eigenen Augen. Der wird nicht mehr gelten. Deshalb trauen Sie Podcasts.
Wir reden auch darüber, weil es bei der CDU ja diesen berühmten Unvereinbarkeitsbeschluss gibt. Die CDU hat sich selber die Regel gegeben, nicht mit der Linken zu koalieren, nicht mit der AfD zu koalieren. Es kann jetzt eine Situation entstehen in Sachsen-Anhalt nach der Landtagswahl, wo ohne das Brechen dieser Regel vielleicht gar keine Mehrheit mehr zustande kommt. Glauben Sie, dass die Brandmauer zwischen CDU und AfD aufrechterhalten werden kann nach der Landtagswahl?
Wie gesagt, also ich reise nicht mit einer großen Glaskugel herum. Interessant ist, dass es überhaupt diesen Unvereinbarkeitsbeschluss gibt, hat mit Sachsen-Anhalt zu tun. Weil Sie erinnern sich, hier gab es mal rot-rot-grüne Modelle, wo sich ein gewisser Herr Höppner tolerieren ließ, ja? Die Älteren von uns erinnern sich. Und damals beschloss die CDU auf einem Bundesparteitag eine Unvereinbarkeit mit der PDS, wie die Linke damals noch hieß, um sozusagen der SPD eins reinzudrücken. Und als dann die AfD aufkam, und zwar erst nach der Zeit von 2015, da gab es ein Momentum, was die Union sehr erschüttert hat, nämlich den Mord an Walter Lübcke. Walter Lübcke war in der Gegend von Kassel ein CDU-Lokalpolitiker, der von einem Rechtsextrem erschossen wurde. Und kurz vor Lübcke hatte man einen Beschluss gemacht, nicht mit der AfD und nicht mit der Linken. Und nach dem Mord von Lübcke hat man das nochmal sehr, sehr bekräftigt. Und deshalb sitzen die jetzt in einer Falle. Und diese Falle stellt schon die Mathematik, weil wenn der linke und der rechte Rand über 50% kriegen, kann die Mitte keine Mehrheit mehr haben. Die CDU sagt aber, wir dürfen weder mit links noch mit rechts. So. Jetzt haben die sich überlegt, eine Zeit lang, was machen wir? Wie kommen wir davon runter? Daniel Günther aus Schleswig-Holstein hat mal empfohlen, macht euch ein bisschen lockerer, redet mit der Linken. Die anderen wollten das aber nicht in der CDU. Und jetzt haben die eine Zeit lang gehofft auf das BSW. Es sah doch vor der Bundestagswahl so aus, dass das BSW, die Truppe von Sarah Wagenknecht, also eigentlich ein Spaltprodukt der Linken, dass die einziehen und die eigentliche Linke unter der 5%-Hürde verschwindet. Nun ist das BSW in Sachen Russland, auch in Sachen, was man so über die DDR erzählt, eigentlich von der CDU noch weiter entfernt als die Linke. Aber die CDU hat gesagt, ja, aber steht ja bei uns nicht drin. Problem gelöst. Nur ein historischer Zufall wollte es, dass das BSW nicht im Bundestag sitzt und mit der Bedeutungslosigkeit kämpft und die Linke wieder da ist. Und deshalb sitzt die CDU eigentlich in der selbst aufgebauten Falle.
Sie wissen ja, wie die Stimmungen sind in der CDU. Da gibt es alle möglichen Sichtweisen auf dieses Problem. Es gibt die Leute, die sich dann doch eher der AfD irgendwie hingezogen fühlen, ist vielleicht das falsche Wort, aber die da eher offen wären. Gibt es auch Leute in Sachsen-Anhalt, die in der CDU sind, die sagen, da lasse ich mich doch lieber von den Linken tolerieren. Mit denen haben wir immerhin in den vergangenen Jahren auch große Gesetzespakete beschlossen hier im Landtag. Das hat also funktioniert, da ist konstruktive Zusammenarbeit irgendwie möglich.
Die Älteren von uns erinnern sich, dass die CDU auch mit der SED viele Jahre gemeinsam die DDR geprägt hat. Also das ist ja auch, wie wir gerade schon sagten, the invention of tradition, ne? Dass die CDU niemals mit der SED, das stimmt ja so nicht.
Sagen wir mal, es gibt nach der Landtagswahl eine Situation, in der sich diese Frage für die CDU jetzt stellt. Entweder nach links oder nach rechts öffnen für die Zusammenarbeit. Wenn es da Bewegungen gäbe Richtung AfD, was würde dann passieren in der CDU insgesamt?
Es würde die CDU zerreißen. Weil, wenn man sich das CDU-Milieu anguckt, also A, gibt es in Westdeutschland noch ein großes kirchlich orientiertes Milieu, das kann mit der AfD nichts anfangen. Die sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar, kommt aus dem Christentum, die Gotteskindschaft jedes Einzelnen. Auch der Syrer ist Gottes Kind und dieser Hass auf Leute, die anders aussehen, ist nicht christlich und da verstehen die keinen Spaß. Und umgekehrt ist es ja auch so. Ich meine, es ist ja nicht kein Zufall, dass ihre AfD hier in Sachsen-Anhalt sagt, am ersten Tag unserer Regierung lösen wir die Staatskirchenleistungen auf und die Kirchen kriegen keinen Cent mehr. Ja, das ist ja kein Zufall. Also das ist ein Milieu, das hier klein ist, klein, aber agil. Bei Ihnen aber im Westen ist das noch größer und für dieses Milieu führt zur AfD kein Weg. Unterschätzen Sie auch nicht in Westdeutschland, wie viele Menschen mittlerweile Migrationshintergrund haben. Schauen Sie sich an im Rhein-Main-Gebiet, wer da alles eine italienische Oma hat oder irgendwie die Schwester ist mit einem Türken verheiratet oder sonst was. Und dieses ganze Gerede von Remigration, das löst in den Familien Ängsten aus. Da fragen die Kinder, was ist denn mit uns? So, und auch das ist ein Milieu, was im Westen lange bürgerlich ist, auch Union wählt und wo kein Weg zur AfD geht. So, und deshalb wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Und bedenken Sie, große Unionslandesverbände im Westen regieren mit den Grünen. In Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg. Und die Grünen werden nicht akzeptieren, dass die CDU in Sachsen-Anhalt oder anderswo im Osten mit der AfD regiert und im Westen mit den Grünen. Das heißt, die Grünen werden sofort sagen, wenn das die CDU nicht regelt, ist hier Schluss. Also es droht auch der Machtverlust für die West-CDU. So, deshalb glaube ich, dass es die CDU zerreißen würde. Und genau darauf zielt doch die AfD. Die AfD möchte nicht der Koalitionspartner der CDU sein. Die AfD möchte die CDU zerstören und an ihre Stelle treten als die große rechte Partei in Deutschland. Maximilian Krah, einer von der AfD, hat es ja einmal ausgeplaudert, aber so ist der Plan.
Ich stelle die Frage nochmal zur anderen Seite. Sollte sich die CDU öffnen, Kooperationen mit der Linkspartei, wie wäre dann die Lage?
Ja, auch das sehr, sehr schwierig, weil die Linkspartei ist ja auch keine unproblematische Formation. Ich meine, was da so erzählt wird zu Israel, was da so erzählt wird zur DDR-Vergangenheit, das ist ja, da ist ja alles das Gegenteil von unproblematisch. Und hier kommt auch, wie soll ich sagen, der Fluch des Terminkalenders. Ihre Wahl hier ist ja am 6. September in Sachsen-Anhalt. Jetzt nehmen wir mal an, es geht so aus, dass die AfD keine absolute Mehrheit kriegt und dass dann in der CDU genau die Debatte geführt wird, die wir gerade führen, eher die AfD tolerieren oder mit der Linken was machen. Und das ist vielleicht ein bisschen nicht entschieden. Am 20. September wählt Berlin. Und in Berlin will die Linke die Bürgermeisterin stellen. Die haben eine kurdischstämmige Frau aufgestellt und die ist richtig links. Also nicht wie Bodo Ramelow links, sondern links, links, links. Und die will mit drei Themen in Wahlkampf ziehen. Wohnen, Stichwort Enteignungen, Gaza, ein Riesenthema in den migrantischen Szenen von Berlin und Antifaschismus. Und Antifaschismus verstehen die natürlich als gegen AfD oder auch mit Fackelmarsch zum Konrad-Adenauer-Haus ziehen, weil die CDU eigentlich mit denen zusammenarbeitet. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben sozusagen den linken Hexentanz in Berlin und gleichzeitig sollen Ihre braven Christdemokraten in Sachsen-Anhalt entscheiden, mit denen machen wir was zusammen. Also das ist ein Anwendungsfall von einer großen Linie, die extrem bedingen einander immer, unterstützen einander immer. Schauen Sie nach Frankreich, wie eine große Linke und eine große Rechte gemeinsam die Linke fertig machen. Oder schauen Sie auch, wie die Weimarer Republik kaputt gegangen ist. Ja, auch da gab es ja nicht nur ganz rechts viele, da gab es auch ganz links viele, die gegen die Republik waren. So, und diese extremistische Flügelzange, das ist da, wo wir alle drin stecken gerade.
Wir haben über die Macht der Bilder jetzt gerade schon gesprochen. Wir sind 100 Tage weg von der Landtagswahl. Es gibt viel Berichterstattung. Sie sind ein alter Print-Journalist, der jetzt mittlerweile auch Podcasts macht, elektronische Medien eher bedient. Und wir reden darüber, was geht überhaupt noch in diesem Wahlkampf? Was kann sich noch bewegen in den Umfragewerten, in den Zahlen? Mich interessiert Ihr Blick auf die Medien da jetzt. Welchen Einfluss haben denn klassische Medien wie Zeitungen, Magazine, Fernseh, Radio, Nachrichten noch auf die Landtagswahlen?
Also welchen Einfluss zum Beispiel die Mitteldeutsche Zeitung hat, das kann ich jetzt im Detail. Sie sind doch die Mitteldeutsche Zeitung, oder?
Wir sind die Mitteldeutsche Zeitung.
Sie schmunzeln gerade so.
Mich interessiert, was, was die Konkurrenz zu Social Media jetzt Ihnen sagt. Also da gibt es ja viele Stimmungen, die dort
beeinflussen. Ja, also das ist auch etwas, was ich immer auf meinen, ich mache ja auch so eine Lesetour mit meinen Büchern, was ich immer erlebe, was noch nicht allen Leuten klar ist. Die denken immer, Social Media ist einfach nur ein anderer Kanal. Also man kriegt halt sein Zeug nicht mehr über die Zeitung oder über die Webseite, sondern über Facebook oder Insta oder TikTok. Nee, zwischen Ihnen als Sender, als Journalist und Ihren Lesern und Leserinnen schiebt sich ein Dritter, der Algorithmus. Wenn Sie auf Insta oder auf TikTok Nachrichten konsumieren, entscheidet der Algorithmus, was Sie sehen. Also ein Sie wollen ein Computerprogramm, das darauf programmiert ist, dass Sie immer weiter dranbleiben. Ja, deshalb wird er Ihnen immer Sachen zeigen, die Sie aufregen. Ja, das heißt, wenn Sie hier als Mitteldeutsche Zeitung schreiben, Regierungsbilanz letzte 5 Jahre, Licht und Schatten ausgewogen, wie das halt so im Leben ist, dann werden sich die Leute gemütlich zurücklehnen und das Gerät weglegen. Wenn Sie schreiben, um Gottes Willen, das Ende der Welt ist nahe, Sachsen-Anhalt brennt und Deutschland steht vorm Ende, dann geht das vielleicht viral. Also der Algorithmus belohnt Destruktivität, belohnt Untergangsstimmung, belohnt Aufgeregtheit. So. Und das ist die Veränderung. Das ist, wenn Leute an diesen Algorithmen hängen, wir sind ein bisschen im Kreis, woher auch die Stimmung kommt, dann entsteht eine ganz andere Öffentlichkeit. Und in der Situation sind wir gerade.
Das interessiert mich ja. Also die AfD mit 41% jetzt aktuell, diesen Wert gab es in den vergangenen Jahren nicht in Sachsen-Anhalt. Annähernd vielleicht, aber als die vor 10 Jahren eingezogen sind, dann hatten die 24%. Ich glaube, vor 5 Jahren waren es ungefähr 23%. Mittlerweile 40% solche Werte. Also wenn ich Sie richtig verstehe, es gibt da einen Zusammenhang
zwischen den Medien. Na klar, natürlich. Schauen Sie, früher, als die AfD aufkam, ne? Da sind die immer zu uns gekommen und haben gesagt, ihr interviewt uns ja gar nicht, das ist ja so unfair, könnt ihr nicht mal ein Interview mit uns machen. Ne? Die kommen gar nicht mehr, weil die haben ihre eigenen Verbreitungswege. Die haben auch gar keine Lust mehr, von Journalisten kritisch gefragt zu werden. Die möchten Interviews machen mit Podcastern, wo sie 4 Stunden lang einen vom Pferd erzählen können und der andere nickt nur. Also das ist so deren Idee. Oder auch gucken Sie, ich meine, ich habe ja viel in meinem Leben geschrieben über Bundestag und Debatten. Die Debatten haben sich komplett verändert. Früher waren die Debatten ausgefeilte Argumente, lange Erzählungen. Jetzt haben sie immer so Kernsätze von 35, vielleicht 40 Sekunden. Die sind schon vorbereitet, die sollen später auf Social viral gehen. Und drumherum wird irgendein Zeug gelabert. Ja, also nehmen Sie die berühmten Dinger von, wo Frau Weidel immer explodiert. Die Messermädchen und Kopftuchmänner, oder war es umgekehrt, auch egal. Also das ist schon in diese Erregung der Plattform gesprochen.
Zum Ende dieses Podcasts gibt es für alle Gäste, die uns besuchen, ein kleines Ritual. Wir haben 3 Fragen, die wir hier jedem stellen.
Das wurde mir nicht vorher gesagt.
Aber das schaffen Sie auch ohne Vorbereitung. Die erste Frage, die mich interessiert, ist, was sind kurz vor dieser Wahl in Sachsen-Anhalt für Sie die wichtigsten Wahlkampfthemen?
Die wichtigsten Wahlkampfthemen in Sachsen-Anhalt, das müssen Sie mir doch sagen. Sie sind doch hier der Experte. Ich bin doch gerade von Berlin mit dem Zug gekommen und fahre gleich wieder weg.
Ich würde sagen Wirtschaft. Die zweite Frage, halten Sie diese Wahl in Sachsen-Anhalt für eine Schicksalswahl?
Ja.
Wieso?
Wenn die AfD es schafft, den Ministerpräsidenten zu stellen, hat sie ein Stück weit einen Durchbruch geschafft. Und das wird unser Land verändern. Jetzt kann man sagen, Schicksal ist nicht, weil wir können, haben sie alle selber in der Hand. Das ist schon noch unsere Entscheidung. Aber es ist kein Ereignis, das irgendwie egal wäre oder man könnte darüber hinwegsehen oder man sollte am Wahlsonntag ins Freibad gehen oder sonst was. Nee, das ist ein Ereignis, an das wir uns noch lange erinnern werden.
Und die dritte Frage, wo steht Sachsen-Anhalt Ende des Jahres nach dieser Landtagswahl?
Jetzt bin ich fast geneigt zu sagen, Halle jedenfalls steht nicht mal im DFB-Pokal, weil die spielen in der ersten Hauptrunde gegen den FC Schalke 04, dem ich in meiner Freizeit anhänge.
Das wird vielleicht das nächste Mal sein, wenn Sie in Halle hier aus dem Bahnhof rauskommen.
Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Idee. Können Sie mir Karten besorgen?
Ich weiß nicht, ob das unsere Compliance-Regeln mal. Ja, ich kriege ein Nicken. Herr Alexander, vielen Dank für den Besuch.
Es war mir eine Freude. Dankeschön.
Das war 2,1 Millionen. Danke fürs Zuhören. Wir sind der Politik-Podcast von MZ und Volksstimme im Wahljahr in Sachsen-Anhalt. Hier bekommt ihr die wichtigsten Informationen rund um diese Landtagswahl. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns oder empfehlt uns weiter an Menschen, denen Politik in Sachsen-Anhalt genauso am Herzen liegt wie uns. Oder schreibt uns eine E-Mail an podcast@volksstimme.de.